Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute begeben wir uns mal in die Welt des Allerkleinstens, Allerkleinstens, nämlich in die Welt der Bakterien. Und wenn ihr wissen mögt, wie die uns zu Sport animieren oder noch viel besser, warum die es schaffen, dass alle Pflanzen grün aussehen und ohne sie gar nicht vernünftig atmen könnten und noch viel mehr, dann hört doch mal rein in diese Folge. Viel Spaß dabei. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um mein neues Buch Bakterien, die heimlichen Helden. Ich habe über 1,5 Jahre lang recherchiert und dabei wirklich ganz verrückte Sachen zutage gefördert. Und daran möchte ich euch heute teilhaben lassen. Weil Bakterien wirklich was unheimlich Cooles sind. Wir kennen die ja immer nur im Zusammenhang oder oft mit, im Zusammenhang mit Krankheiten, ne, Infektionen, ganz vielen bösen Sachen. Ja, die gibt es natürlich auch. Aber dass Bakterien der Motor allen Lebens sind auf diesem Planeten, das kommt dabei häufig viel zu kurz. Und wir steigen sozusagen mal so richtig kalt ein oder warm ein, hier mit diesen schönen, frisch ausgetriebenen grünen Buchenblättchen. Das hat was mit Bakterien zu tun, denn diese schöne maigrüne Farbe, die hängt logischerweise mit Bakterien zusammen. Und dazu reisen wir mal gemeinsam zurück in die Erdgeschichte. Ich selber bewege mich übrigens dabei wie immer durch den Wald. Ich liebe es einfach, die Podcast-Folgen als Waldspaziergang zu machen. Und wir stolpern ja dabei auf Schritt und Tritt über Bakterien. Aber der Reihe nach. Also, wir gehen mal ganz weit zurück in die Erdgeschichte, als das Leben auf diesem Planeten begann. So richtig weiß man ja gar nicht genau, wie das Leben entstanden ist. Man rätselt da immer noch rum. Man weiß bloß, dass relativ kurz nach Entstehung der Erde, also wenige 100 Millionen Jahre später schon, so vor 4,2 Milliarden Jahren, die Vorläufer der Bakterien aufgetreten sind. Schlagartig. Und kein Mensch weiß, wie das genau passiert ist. Also haben wir heute ein bisschen Zeit bei dem Podcast. Wir gehen mal ganz weit zurück in die Theorien. Bis in die 70er Jahre, da hat man auf dem Mars nach Leben gesucht. Mit Marssonden, die haben schöne Proben gezogen, die haben die Proben gewässert. Da hat es mal kurz gemacht. Nur so eine kleine chemische Reaktion, die auf Leben hingewiesen hat. Aber nur ganz kurz, na, da war es vielleicht ein Messfehler, hat man gedacht. Und damit war das Kapitel abgehakt, kein Leben auf dem Mars. Und dann haben, ich glaube, es war unter anderem ein Berliner Astrobiologe von der, ich glaube, Humboldt-Universität Berlin, der hat gesagt, nee, so geht das nicht, zusammen mit dem US-amerikanischen Kollegen, ihr müsst das Experiment mal mit irdischen Wüstenbakterien wiederholen. Und da kommt ihr auf sehr ähnliche Messergebnisse. Nämlich, wenn man dann die Probe wässert mit Wüstenbakterien, die machen auch mal kurz Hicks und dann sind sie tot. Weil die so viel Wasser gar nicht vertragen. Und genauso hat diese Marsprobe reagiert. Also das ist ein Hinweis darauf, dass es doch Leben gewesen sein könnte, was dieses Ergebnis erzeugt hat. Und dann geht die Theorie eben weiter. Auf dem Mars schlagen Himmelskörper ein, die schleudern Brocken in das Weltall zurück. Die werden dann teilweise auf der Erde gefunden. Man hat schon, ich glaube, hunderte Mars-Meteoriten gefunden. Und theoretisch könnten in ihrem Innern, in einem dieser Brocken, könnten theoretisch Bakterien mitgereist sein. Man hat auch entsprechende Gesteinsstrukturen gefunden auf dem Mars, die auf Bakterien zurückzuführen sein könnten. Und das Ganze gipfelte in einer Schlagzeile. Ich glaube, im Spiegel stand es: Sind wir alle Marsianer? Fragezeichen. Gut, ganz so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber wir schauen uns mal den weiteren Verlauf des Lebens an. Also diese Bakterien, die da Milliarden von Jahren fröhlich durch die Meere schwammen, bei denen ist irgendwann mal eines auf die Idee gekommen und hat gesagt, Ich probiere mal mit Hilfe von Sonnenlicht entsprechende Moleküle zu erzeugen. Und dabei hat es angefangen, Giftgas auszuatmen. Ein furchtbares Giftgas, was den größten Teil alles Lebens umgebracht hat. Dieses Giftgas, das hat sich erst in den Gesteinen angereichert. Als die gesättigt waren, hat es sich in den Ozeanen angereichert. Als die gesättigt waren, hat es sich in der Atmosphäre angereichert. Und alle, die es einatmeten, bis auf ganz wenige Arten, sind ausgestorben. Und dieses Giftgas heißt, vielleicht habt ihr schon erraten, Sauerstoff. Ja, diese Bakterien, auch Cyanobakterien genannt, die haben die Photosynthese erfunden. Und so wie wir sie heute kennen, ne, mit aus CO2 plus Wasser plus Sonnenlicht mache ich Kohlenwasserstoffe und gebe Sauerstoff frei. Und diese Cyanobakterien, die sitzen bis heute in den Blättern drin. Ne, das ist das eigentlich, was Pflanzen grün macht. Die heißen komischerweise, ich weiß gar nicht warum eigentlich, auch Blaualgen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, die so zu nennen. Aber es sind keine Algen, es sind Cyanobakterien. Und die sitzen in den Blättern drin, in den Zellen. Und Wissenschaft nennt die Zellorganelle Chloroplasten. Aber letztendlich sind es Cyanobakterien, die da drin sind. So, wie sind die überhaupt da reingekommen? Das ist so eine Theorie, wie alle höheren Lebewesen entstanden sind. Das ist die Endosymbiontentheorie. Das heißt, irgendwann mal hat so ein Einzeller, der Bakterien gejagt hat, die gefressen, und das Bakterium hat sich nicht fressen lassen, sondern hat gesagt, hey, ich drehe den Spieß um. Du arbeitest jetzt für mich und wir tun noch ein paar mehr zusammen. Und dann habe ich ein schönes, großes Raumschiff, mit dem ich dann endlich irgendwann auch an Land gehen kann. Und weil Bakterien lieben es halt gerne feucht, ne? Und im Land ist es trocken. Naja, dann baut man sich halt so eine Art Transportvehikel oder Raumschiff. Und mit dem kann man dann auch an Land Lebensräume besiedeln. Und das haben diese Bakterien auch getan. Und die sitzen, wie gesagt, weil sie ja damals von einer einzelnen Zelle verschluckt worden sind oder eingewandert sind, so genau weiß man das nicht, sitzen die bis heute in großen, großen Zahlen in jeder Körperzelle drin. Auch bei uns. Und dort heißen die Mitochondrien, die werden dort Zellkraftwerke genannt. Aber das ist so ein Begriff, der stammt aus einer Zeit, also von der Denke her, also Bakterien selber kennt man ja noch nicht so lange, erst seit der Erfindung der Mikroskope im 19. Jahrhundert, aber dass man Natur so mechanistisch sieht, so als Automaten, das kommt aus der Zeit so ganz grob von vor 300 Jahren. Da hat zum Beispiel René Descartes Enten als mechanische Gebilde gezeichnet. Der hat wie mit Keilriemen, mit Zahnrädern gezeichnet. Und die Leute haben damals Enten geschlachtet. Also die wussten schon, wie die aussahen. Aber so hat man sich Natur vorgestellt. Und das Ganze in moderne Zeiten überführt, heißt dann zum Beispiel, dass wir analog unserer Gene programmiert sind oder zumindest andere Lebewesen. Wir sind ja intelligent, wir haben einen freien Willen, aber alle anderen laufen wie Automaten durch die Gegend, gesteuert von dem Computerprogramm, was auf den Genen abgelegt ist. Das ist so die moderne Übersetzung. Und dementsprechend heißen diese bis zu 100.000 Bakterien, die da in den Zellen sitzen, heute Zellkraftwerke. Aber diese Mitochondrien, die haben zwar einen Teil ihrer Gene an die Zelle abgegeben und lassen sich auch von der Zelle schön verwöhnen, aber die sind nach wie vor in einigen Bereichen recht unabhängig. Zum Beispiel bei der Fortpflanzung. Da machen sie nämlich einfach nicht mit. Also wenn Eizelle und Samenzelle zusammenkommen, dann stammen diese Zellbakterien, diese Mitochondrien, die stammen aus der Eizelle. Die Samenzelle hat keine, die sie einschleust. Das heißt, diese Mitochondrien, die vermehren sich schön untereinander und machen das einfach nicht mit. Und deswegen stammen die alle von der Mutter, nicht vom Vater. Das ist bei ganz vielen Lebewesen so und bei uns Menschen eben auch. Und deswegen haben Kinder immer mehr Gene von der Mutter als vom Vater. Das mal nur nebenbei. Es gibt übrigens auch noch freilebende Verwandte von diesen Mitochondrien, also nahe Verwandte. Aber die haben sich eben in den Zellen eingerichtet, in ihrem schönen Organismus und ziehen da die Strippen. Das machen sie zum Beispiel über das Nervensystem. Es gibt also Theorien, ich glaube Uni Kiel, die hat das aufgestellt, dass das Nervensystem möglicherweise entwickelt wurde als erstes, damit Bakterien mit dem Körper kommunizieren können. Düt, düt, so als Funkleitung. Ja, das tun sie übrigens kräftig. Also unsere Darmbakterien, die sind ja mittlerweile ein bisschen bekannt geworden, die sitzen da im Darm und schauen, wie können sie denn ihren Menschen oder ihr Wildschwein oder ihr Reh oder wen auch immer so beeinflussen, dass es sich gut verhält, also so, dass das alles gut rund läuft und nichts kaputt geht. Und so animieren sie uns zum Beispiel zu Sport. Ne? Also wenn man als Darmbakterium merkt, hey, das tut dieser Maschinerie super gut, dann feuern sie uns an. Das sind sowieso kleine Cheerleader, die da unten im Darm sitzen und die dann Hormone ausstoßen und über das Fernmeldekabel Nervensystem unser Belohnungszentrum im Gehirn ordentlich aktivieren. Ne? Das ist das, was Leute sagen, hey, Sport, das gibt mir einen Kick, das setzt Glückshormone frei. Das ist häufig die Truppe im Darm, die sagt, hey, das tut mir gut, mach weiter so, voran. Das kann aber einige Zeit dauern, so 2 Wochen plus minus, bis das in Gang kommt. Das nennt man übrigens den inneren Schweinehund überwinden. In Wirklichkeit müsst ihr eure Bakterien stimulieren. Ne? Die sind wirklich cool. Ja, wir bleiben mal bei den Bäumen. Also Bäume, die haben ja an den Wurzeln auch ganz viele Bakterien sitzen im Boden. Und dort wirken die Bakterien, die zu den Bäumen gehören, wie zu uns die Darmbakterien, wie Wachhunde zum Beispiel. Ne? Also die schlagen an, wenn sich Gefahren nähern. Dann kann der Baum sein Immunsystem hochfahren. Was haben die Bakterien davon? Ihr Zuckerspender bleibt am Leben. Ihr Zuckerspender, also Bäume, die pumpen über ihre Wurzeln bis zu 30% der gesamten Photosyntheseleistung für ihre kleinen Helferchen in den Boden. Und wenn die merken, hey, das erlahmt so ein bisschen alles, dann sagen die, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Also zum Beispiel eben, dass fremde Arten angreifen oder es kann trocken werden, sommertrocken. Dann leiden Bäume. Da können auch Buchen, Eichen und so weiter auch mal leiden, wenn sie nicht in einem so schönen Ökosystem stehen wie hier. Und dann helfen manche Bakterienarten, hat man herausgefunden, ihren Bäumen trockenheitsresistenter zu werden. Wie geht das? Auch das hat man herausgefunden. Unsere Bäume, die haben ja die Eiszeiten in wärmeren Gefilden überstanden. Italien, Spanien und so weiter. Und sind dann hierhin zurückgewandert. Natürlich nicht einzeln, trippel, 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 sondern über Vogelflug. Die Vögel haben die Samen transportiert, haben die irgendwo verbuddelt. Und dann ging das so. Ja, die Wandergeschwindigkeit, die ist wirklich langsam. Ich glaube so 100 Meter pro Jahr oder so. Also wirklich sehr, sehr langsam. Aber gut, irgendwann haben sie es wieder hierher geschafft. Jetzt stehen die hier so rum. Und das Klima, ja, das menschengemachte Klima ist jetzt nicht mehr so gut wie früher. Also der Mensch macht ja nicht das Klima komplett, aber die Erwärmung und die zunehmende Trockenheit, die ist auf unsere Tätigkeiten zurückzuführen. Die Bäume leiden, die Bakterien merken das. Und da ist offenbar ein Teil auf die Idee gekommen, uns zu sagen, Mensch, ich guck mal, was du für genetische Erinnerungen hast. In den Genen finden sich nämlich niedergelegte Strategien. An die kann man sich aber nicht willkürlich erinnern. Wir ja auch nicht. Also auf unseren Genen gibt es ja ganz viele Strategien von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen. Und es wäre natürlich klasse, wenn man sich daran erinnern könnte. Ah, damals in der Höhle, das waren noch Zeiten da bei den Lascaux mit diesen tollen Felszeichnungen. Nein, kann man sich natürlich nicht daran erinnern. Die Bäume auch nicht. Aber die Bakterien durchforsten diese genetischen Bibliotheken und sagen, Moment mal, da ist doch noch eine Strategie, damals aus dem sonnigen Süden, gegen Trockenheit, da hast du dich ein bisschen anders verhalten, deinen Wasservorrat anders eingeteilt und dann hat es im trockenen Sommer auch noch gereicht. Und man weiß, wenn diese Bakterien auftreten, also man nennt das die Triggern-Gene, so heißt das offiziell, also die aktivieren Gene, aktivieren genetische Erinnerungen. Und dann werden die Bäume, ohne dass sie sich sonst wie verändert hätten, ändern auf einmal ihr Verhalten und überstehen Dürreperioden besser. Also das ist wirklich cool. Übrigens ein häufiges Phänomen, wie Bakterien Pflanzen helfen, das kennt ihr. Und zwar vielleicht von diesen Knöllchenbakterien. Das sind so Bakterien, die sitzen im Wurzelbereich. Ich glaube, ich gehe mal gerade noch ein paar Meter hier. Diese Knöllchenbakterien, die sitzen an den Wurzeln von vielen Pflanzenarten. Also Erbsen, Bohnen und so weiter, aber auch bestimmten Bäumen wie Erlen. Und da sitzen die, ich muss mal gerade gucken hier, dass ich mal ein bisschen mehr in die Sonne komme. Das ist doch Frühling, Mensch. Die Hand wechseln hier. Jetzt fällt mir hier irgendwann mal die Hand ab. Wenn ich hier den Selfie-Stick halte. Ihr wisst ja, falls ihr das jetzt hört, Spotify oder Apple oder wo immer, ihr könnt das auch als Video sehen auf YouTube. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Ach, warte mal, ich muss aber gerade mal, ihr wisst ja, ich komme gerne von Hölzchen auf Stöckchen. Hier sind so schöne Buchenkeimlinge, die sehen aus wie kleine grüne Schmetterlinge, die überall auf dem Boden aufgeploppt sind. Ach nee, wie süß. Kleine Buchenbabys, übrigens schon voller Cyanobakterien, also Chloroplasten, nämlich schön grün. Die genießen hier die Frühlingssonne. Ach, wie schön. Ich liebe sowas. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Knöllchenbakterien. Also Pflanzen brauchen Stickstoff. Ne? Und zwar in rauen Mengen. Ist ja ein Dünger, kennt ihr ja, Stickstoffdünger. Und die Luft, die Atemluft, Atmosphäre besteht zu über 70% aus Stickstoff oder rund 70% aus Stickstoff. Aber da kommt man nicht dran als Pflanze. Ne? Man kommt an gasförmigen Stickstoff nicht dran. Und diese Bakterien verwandeln das in Stickstoffverbindungen, die dann von der Pflanze genutzt werden können. Also sie produzieren Dünger, damit ihr Zuckerspender aber auch so richtig schön wachsen kann. Also das ist ein Beispiel in der Natur, wie Bakterien ihren Pflanzen helfen. Übrigens ganz komisch, die Hainbuchen, hier haben wir eine, die Hainbuchen, die könnten das und machen es nicht. Man weiß nicht, warum. Also sie erfüllen die Voraussetzung, dass Knöllchenbakterien mit ihnen zusammenarbeiten könnten. Aber es ist jetzt die große Frage. Entweder will die Hainbuche nicht oder die Knöllchenbakterien nicht. Also man braucht bestimmte Voraussetzungen an den Wurzeln als Baum. Das haben wir gesagt, Erlen. Robinien zum Beispiel machen sowas auch. Aber die Hainbuche, obwohl sie es könnte, macht es nicht. Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock, schnell zu wachsen. Keine Ahnung, weiß man nicht. Einen weiteren Effekt, wie Bakterien dafür sorgen, dass es ihren Bäumen gut geht, ist, dass sie ihnen helfen bei der Regenbildung. Na, ihr kennt das aus vergangenen Podcast-Folgen, dass Bäume Wasser verdunsten, viel Wasser verdunsten. Also hier so eine, immer gerade zu so einer ausgewachsenen Buche hier. Sagen wir so wie diese hier, dieses wunderschöne Exemplar. Hier eine schöne große Buche mit schönen grünen Wurzelanläufen. Die verdunstet an einem heißen Sommertag bis zu 500 Liter Wasser und kühlt sich damit. Und dieser Wasserdampf steigt auf über den Wald und mit dem Wasserdampf steigen pro Sekunde und Baum Hunderttausende von Bakterien mit auf. Spezialbakterien, die haben in den Eiszeiten gelernt, aus gefrierendem Wasser Energie zu ziehen. Also wenn Wasser gefriert, da wird ein ganz klein bisschen Energie frei, eine winzige Portion. Und diese Bakterien haben über zig Millionen Jahre gelernt, Wasser in den Wolken, also die Wassermoleküle anzuziehen und schneller gefrieren zu lassen, sodass sie ein kleines bisschen Energie gewinnen. Und dann entsteht eine Schneeflocke, nicht ganz süß. Also in vielen Schneeflocken ist im Inneren ein Bakterium. Und dann fallen diese Schneeflocken wieder zum Boden zurück. Unterwegs schmelzen sie meistens, also die fallen als Regen. Also wenn ihr mal so, ich weiß nicht, ob ihr das Kind auch mal gemacht hat, Zunge ausstrecken, Regen auffangen, dann sind da immer ordentlich auch Bakterien drin. Also keine Sorge, nichts Schlimmes. Also pro Milliliter Wolkenwasser, das haben französische Forschende herausgefunden, bis zu 1000 Stück. 1000 von diesen Bakterien, die da drin hocken und mitverantwortlich zeichnen für den Regen. Also Regen wird natürlich auch durch Pilzsporen, durch Hustteilchen, durch Staub und so weiter erzeugt, indem an diesen Teilen Wasser kondensiert. Das muss ja irgendwo kondensieren, ne, damit sich ein Tropfen bildet. Aber bei den tieferen Wolken, die wärmer sind als minus 15 Grad, also minus 14, minus 13, minus 12 und so weiter, da sind es Stand heute wohl ganz maßgeblich die Bakterien, die die Regentropfen erzeugen. Das finde ich wirklich cool. Und die fallen dann zurück in ihren Wald. Nee.
Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern. Oder wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat. Nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Nee, vielleicht doch nicht in Ihren, vielleicht doch in den Nachbarwald oder in den übernächsten. Aber A, ist das den Bakterien egal. Hauptsache, sie finden lebende Bäume, ne, die sie weiterversorgen. Und im Wald selber auch. Weil Wälder sind ja riesen Ökosysteme. Früher gab es ja nicht den Wald hier und den Nachbarwald da. Früher war das ja alles ein Wald. Ne? Der ging los an der Nordsee, am Atlantik und zog sich rein letztendlich mit, ja, teilweise sogar fast unterbrechungsfrei bis nach China. Also es ist wirklich unfassbar. Es waren große, große Waldökosysteme. Und Bäume, wisst ihr, sind ja eh nicht egoistisch unterwegs. Die sind ja kooperativ. Also wer da jetzt welche Bakterien entlassen hat und welchen Wasserdampf, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, das System funktioniert und hält sich immer wieder fit. Und uns damit natürlich auch. Also wir Menschen sind ja wie alle Tiere davon abhängig, dass Pflanzen Photosynthese machen, also dass diese Cyanobakterien da drin ordentlich Kohlenwasserstoffe herstellen, die wir dann verwursten können, verarbeiten können. Und natürlich auch Sauerstoff zum Atmen. Dieses ehemalige Giftgas, von dem wir jetzt alle so abhängig sind. Finde ich wirklich sehr cool. Übrigens, Bakterien verteidigen ihre Wirtsorganismen. Also Wirtsorganismen ist eigentlich falsch. Nee, also ich muss da nochmal anders ausholen. Ich fasse nochmal zusammen. Egal ob Baum oder Mensch, in den Körperzellen sitzen Zehntausende von ehemaligen Bakterien, die jetzt da so ein bisschen faul vor sich hinliegen, kann man gar nicht sagen, aber andere Aufgaben übernommen haben. In den Pflanzenblättern arbeiten die wie irre, überall arbeiten die wie irre. Und die Frage ist, sind das wir hier, die Bakterien, da oder sind wir nicht eine Community? Und natürlich sind wir eine Community, eine große Gemeinschaft, die zusammenarbeitet. Und wenn Bakterien zum Beispiel bei uns im Darm sitzen, uns anfeuern, mehr Sport zu machen oder zum Beispiel auch mehr Rohkost zu essen, ja, da gibt es auch schöne Forschung dazu, dass Bakterien uns nach einer Übergangszeit, ne, man muss sie ein bisschen trainieren, aber dann uns anfeuern, uns gesünder zu ernähren, über die Nerven, über das Ausschütten von Hormonen, dann fühlt man sich so ein bisschen fremdgesteuert. Aber nee, das sind ja wir. Wir bestehen aus Bakterien und aus Zellen, aus Körperzellen und zusammen sind das wir. Wir haben ja in unserem Körper übrigens auch Zellen, andere Zellen, die frei umher vagabundieren und die wir wie selbstverständlich als zum Körper zugehörig betrachten. Zum Beispiel rote Blutkörperchen oder weiße Blutkörperchen. Ne? Da käme keiner auf die Idee und würde sagen, die gehören nicht zu uns, weil die sind nicht festgeklebt, festgewachsen. Ne? Und das bei Bakterien eben auch so. Das ist ein Teil von uns. Oder ein Teil von den Bäumen, ein Teil des großen Ökosystems und arbeiten daran mit, dass das alles sauber läuft und intakt bleibt. Und dazu nutzen sie zum Teil ganz schön rabiate Methoden, weil es gibt ja nicht die Bakterien. Also Bakterien sind ja nicht grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht, sondern Bakterien und Urbakterien, das ist ja mit Abstand die größte Artengruppe überhaupt auf diesem Planeten. Also bei Pflanzen, Pilze, Tiere, das ist vergleichsweise klein, wenn man es mit der Gruppe der Bakterien vergleicht, in Bezug auf Artenvielfalt. Also bei Bakterien alleine vermutet man mehrere Milliarden Arten. Und es kommen übrigens auch ständig welche dazu. Da kann man vielleicht gleich mal drauf. Gehen wir erstmal zu den Guten versus Bösen. Also es gibt natürlich auch immer Bakterien, die uns angreifen wollen, die uns töten wollen. Ne? Zum Beispiel Tetanus-Bakterien, also das Tetanusgift. Das Toxin, das ist nach Plutonium das giftigste der Welt. Übrigens dicht gefolgt von Botox. Ja, ja. Sind übrigens auch verwandt, die Bakterien. Beide Also die Erreger des Tetanus als auch die Produzenten von Botox, beide wollen an diese tierischen, ja, Großwarenlager, so kann man es aus deren Sicht nennen, ne? Da gibt es ordentlich was zu fressen. Beide wollen aus denen Kadaver machen. Ja, auch Botox ist eigentlich die Waffe der Bakterien, um aus zum Beispiel auch Menschen einen Kadaver zu machen. Weil in so einem Kadaver kann man sich vermehren unter Luftabschluss. Und wenn das alles schön gut befressen ist sozusagen, dann kann man sich verkapseln. Das nennt man Sporen, aber das sind, ja, eigentlich sind es kleine Bakterienkapseln. Und die werden dann von Fliegen, die auf dem Kadaver rumspazieren, an dem Beinchen zum nächsten potenziellen Wirt getragen. Also das sind so die, das ist so die dunkle Seite der Macht. Da gibt es ja ganz, ganz viele bakterielle Erkrankungen, kennt ihr alles. Und die heimischen Bakterien, die zum eigenen Körper gehören, sei es bei Bäumen, sei es bei Menschen, sei es bei Rehen oder Wildschweinen, die verteidigen ihren Organismus. Und zwar richtig heftig. Da gibt's, ich habe mal ein wissenschaftliches Papier gelesen, über regelrechte Bakterienkriege. Ja, also Bakterien, die haben sowas wie Pfeil und Bogen. Die haben übrigens auch Selbstmordattentäter, die gezielt Viren aufnehmen. Die vermehren sich in denen und dann im feindlichen Lager explodieren die und verseuchen die sozusagen mit Viren. Also Viren sind ja die Hauptfeinde von Bakterien. Und ganz, ganz viele auf Viren spezialisierte Bakterien, die angreifen. Also auch da werden wir gut verteidigt von unseren Bakterien, die überall sitzen und ihr Revier und ihren Körper nicht hergeben möchten. Also es ist wirklich cool. Und die sind übrigens auch sehr innovativ. Die kleinen, die hier überall sitzen, Bakterien, die sind auch als Art eigentlich kaum zu fassen. Die vermehren sich ja nicht so wie wir, ne? Also durch Fortpflanzung, Paarung, sondern die teilen sich einfach. Und was ich persönlich als Gedanken eigentlich ganz witzig finde, wer von denen ist dann eigentlich das Original? Also Bakterien wird ja mittlerweile, ja, von seriöser Wissenschaft nachgesagt, sie hätten ein Bewusstsein, was auch immer das ist. So, nehmen wir mal an, also die Bakterien haben ein Bewusstsein, es spricht wirklich vieles dafür. Also wenn man die Kriterien anlegt, die Erkenntnis gewinnen und das Wissen um einen selbst und so weiter, dann kann man diese Dinge auch bei Bakterien abgreifen. Also nehmen wir mal an, das ist so. Und einiges spricht dafür. Wenn die sich dann teilen, wer von beiden nimmt denn dann das Bewusstsein mit? Oder haben dann beide neuen Bakterien das alte Bewusstsein? Das wird die Fragestellung einfach spannend. Kann natürlich niemand beantworten. Und was eigentlich noch viel witziger ist, dass Bakterien genetisch gar nicht zu greifen sind. Also wenn man sagt, ah, das ist aber die und die Art, dann kann das schon eine halbe Stunde später nicht mehr stimmen. Warum? Weil Bakterien Jäger und Sammler sind, das heißt, die greifen sich Erbgut, was da so rumliegt. Zum Beispiel von verrottenden Pflanzenteilen, verwesenen Tieren, was auch immer. Da gelangen ja DNA-Schnipsel auch in den Boden. Und wenn die denken, ah, kann ich brauchen, dann bauen die das ein. Wieso können die das eigentlich? Ganz einfach, weil die Genschere CRISPR-Cas zum Beispiel erfunden haben. Die hat sich die Wissenschaft bei diesen kleinen Knilchen abgeguckt. Und die, also wenn die irgendwas brauchen können, ah, das baue ich ein. Das ist übrigens in der Landwirtschaft das große Problem. Das kennt ihr ja mit dem Antibiotika-Einsatz zur Massentierhaltung. Ein weiteres Argument, ne, gegen Massentierhaltung. Damit kann man einfach mehr Tiere auf engem Raum halten. Das regt auch das Wachstum an und so weiter. So, und da wird gesagt, ja, dann passiert aber draußen nichts. Ne? Naja, doch. Es wird Gülle rausgebracht. Damit übrigens auch Bakterien, die zum ganzen Teil auch noch leben. Die sickern schön mit ins Grundwasser ein. Und wenn das mal wieder so schön nach Chlor riecht oder schmeckt, dann weiß man, aha, da sind anscheinend mal wieder Bakterien mit in unserem wichtigsten Lebensmittel gelandet. Aber selbst wenn es nicht die Bakterien sind, es reichen ja Schnipsel von Genen, die wiederum von Bakterien stammen, die mittlerweile resistent sind gegen Antibiotika. Und in vielen Stellen gibt es Antibiotikaresistenzen. Ne? Wirklich weit, weit verbreitet mittlerweile. So, und wenn das mit den Fäkalien auf die Felder ausgebracht wird, selbst wenn die Bakterien tot sind, nur mal angenommen, allein diese Schnipsel aus ihrem Erbgut, auf denen draufsteht, wie man antibiotikaresistent wird, diese Schnipsel gelten mittlerweile als eigene Schadstoffklasse, weil das erkannt worden ist. dass das ganz gefährlich ist. Weil, nochmal, diese Bodenbakterien, die ahnen ja nichts Böses. Und sagen, oh Mensch, klingt gut, kann ich brauchen, baue ich ein. Und dann werden auf einmal Wildformen, die vorher eben nicht antibiotikaresistent sind, resistent gegen modernste medizinische Letztmittel, die man dann noch in der Hand hat. Oder dem dann auch nicht mehr. Übrigens findet man Antibiotikaresistenzen sogar bei Bakterien, die noch nie Kontakt gehabt haben können mit Menschen. Also die man in irgendwelchen alten Höhlen zum Beispiel findet oder die im Permafrost auftauen und seit 40.000 Jahren da eingeschlossen waren oder wie auch immer. Die sind teilweise multiresistent, also gegen eine ganze Reihe modernster Antibiotika resistent. Wie kommt denn sowas? Na, ganz einfach. Antibiotika sind ja keine Erfindung des Menschen, sondern das ist eine Erfindung von Pilzen und Bakterien, die ewig schon Kriege führen und wo man sich immer schon anpassen musste, aufmunitionieren musste. Deswegen gibt es übrigens auch bei Naturvölkern, die eine, auch im Darm, eine viel, viel höhere genetische Vielfalt haben von Bakterien, also viel mehr Bakterienarten auch haben. Auch da gibt es Bakterien darunter, die gegen moderne Antibiotika resistent sind, selbst wenn diese Menschen noch nie Kontakt mit der westlichen Zivilisation hatten. Also das ist in der Natur grundsätzlich ganz weit verbreitet. Und da muss man halt aufpassen, weil diese findigen kleinen Kerlchen, die haben eine sehr kurze Teilungsrate, je nach Art, kann das auch nur 20 Minuten sein, bis wir wieder zwei neue haben oder zwei alte. Naja, die Diskussion machen wir jetzt nicht nochmal auf. Aber die allein von daher können die über Mutation sich irre schnell anpassen und dann eben im laufenden Leben, auch wenn es nur 20 Minuten währt, auch noch kräftig in den eigenen Genen rumfuhrwerken. Also das finde ich schon sehr beachtlich. Und zum Glück, bevor ihr jetzt beunruhigt seid, ist es so, dass unsere hauseigenen Bakterien, also in unserem Körper, ja grundsätzlich in der Lage sind, die Oberhand zu gewinnen. Also von wenigen Ausnahmen abgesehen, also ganz böse Infektionskrankheiten. Wenn man robust ist und eine gute eigene Bakterienausstattung hat, dann kriegen die das in aller Regel sehr gut in den Griff. Hier haben wir übrigens was, das müssen wir uns auch nochmal gerade angucken. Das ist ein Baumstumpf, sieht man immer wieder ganz häufig, wo Leute denken, hier hat's gebrannt. Ein schwarzer Baumstumpf, also da sieht man das alte tote Holz und alles ist ganz schwarz beschichtet. Und diese schwarze Beschichtung, die stammt von Pilzen, die ihr Revier abschotten, und zwar mit Eiweißwänden. Ja, die sind dann so, mal gucken, so blättrig schwarz und die werden halt auch von Bakterien besiedelt. Ja, also Pilze und Bakterien, auf die trifft man wirklich überall. In dem Fall haben die Pilze halt einfach versucht, also hier sieht man im Inneren, ist es so schön weiß, weich und der Außenbereich ist abgeschottet mit diesem schwarzen Gewebe oder schwarzen Eiweißbeschichtungen, um feindliche Pilze und Bakterien daran zu hindern, diesen Baumstumpf für sich in Anspruch zu nehmen. Boah, mir läuft jetzt gerade die Nase, muss man kurz die Nase putzen, weil hier ein kalter Wind ist. Es ist halt die Eifel, ne? Und hatte ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich habe schnell trockene Augen oder ich habe trockene Augen. Und dass mir auch beim Radfahren immer die Augen so tränen und die Nase läuft. Aber gut, das ist der Preis, wenn man draußen unterwegs ist. Den zahlt man ja gern. Ja, also die Bakterien. Ohne Bakterien läuft auf diesem Planeten gar nichts. Und die meisten Leute haben so, ja, einfach nur häufig den Kurzschluss im Denken, dass man denkt, Bakterien, die müssen beseitigt werden, die müssen wir bekämpfen, die müssen wir loswerden. Ah, wie ekelhaft. Nein, also ekelhaft sind ganz andere Sachen. Das nur als Funfact, wenn ihr auf Klo seid und abspült, großes Geschäft, Deckel auf, Deckel zu, ist ein Riesenunterschied beim Abspülen. Auch dazu gibt es tatsächlich Studien, dass wenn man den Deckel auflässt, 14 Mal mehr Bakterien in der Luft hat. Da entstehen also Luftblasen, sorry für die Details, und die platzen und dann schweben so winzigste Tröpfchen stundenlang in der Luft dieser Toilette umher und in diesen Tröpfchen sind eben Bakterien. Übrigens, fällt mir gerade so ein, wie ist denn das dann mit Autobahnen, Raststätten, Toiletten, da sind ja grundsätzlich keine Deckel dran. Oh, will ich gar nicht so drüber nachdenken. Na gut, bleiben wir lieber im Wald. Also Bakterien sind auch an der Bodenbildung beteiligt. Es gibt Bakterien, die Steine fressen. Also Bakterien fressen ja eigentlich alles. Bakterien fressen, es gibt zum Beispiel Bakterien, die radioaktives Material fressen. Es gibt sogar Bakterien, die Mikroplastik fressen können. Das ist natürlich super cool, ne, weil die uns dabei helfen, auch diese Probleme zu lösen. Also natürlich können wir es jetzt nicht auf die Bakterien alleine verlassen. Also wir müssen schon selber dafür sorgen, dass wir diesen Mikroplastikausstoß jetzt mal endlich reduzieren oder sogar beenden. Aber gut, wir waren ja bei der Bodenbildung. Also auch sowas fressen die, zum Beispiel Steine mit Eisen drin. Die ziehen Energie daraus, indem sie das Eisen quasi verrosten lassen durch ihre körpereigenen Stoffwechselprozesse und daraus Energie ziehen. Und die Steine zerbröseln dann daraufhin. Also sie sind bei der Bodenbildung tatsächlich kräftig beteiligt. Übrigens mal ganz nebenbei, wenn wir bei der Bodenbildung sind, wenn es gerade speziell im Sommer nach starken Regenfällen so lecker riecht, da riecht es ja manchmal so richtig so würzig nach Erde. Und ein Teil dieses Geruchs kommt von Bakterien. Und diese Bakterien, die machen was ganz Komisches. Die machen mit diesem Geruch auf sich aufmerksam, um gefressen zu werden. Man denkt, oh, das klingt jetzt aber wirklich komisch. Und zwar machen sie Springschwänze auf sich aufmerksam. Springschwänze, das sind so kleine, oft weiße, gibt es auch im Braun, aber weiße Tierchen im Blumentopf hat man die manchmal. Wenn man die so anpustet, dann sieht man die, brum, 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 springen die so. Die haben so eine Sprunggabel unterm Hinterleib. Auf jeden Fall fressen die auch Bakterien. Also auch so Bakterienfilme. Und die Bakterien müssen ja irgendwie mal sich ausbreiten. Das können die jetzt durch die Luft machen mit dem Wind, aber im Boden weht ja kein Wind. Und Bodenbakterien, die nutzen Springschwänze als Transportvehikel. Also ein Teil von den Knilchen kapselt sich ab, ne, in so Dauerformensporen nennt man das. Ist so ein bisschen wie Pflanzensamen, aber ne, es ist was anderes. Aber na, vielleicht kann man es am ehesten damit vergleichen. Kapseln sich also ab und lassen sich dann von diesen Springschwänzen, wenn die da vorbeikommen, ne, die streifen das sich da durch, quetschen sich durch irgendwelche Spalten und nehmen dabei unfreiwillig solche Bakterienkapseln mit und transportieren die halt paar Zentimeter, paar Handlängen weiter durch den Boden. Der Preis dafür ist, ein ganzer Teil der Bakterien wird halt gefressen. Ne? Und die machen tatsächlich auf sich aufmerksam, die Bakterien, mit diesem Geruch, ne? So nach dem Motto, das Buffet ist eröffnet. Naja gut, ein Teil muss dann glauben, ein Teil nicht. Aber wer weiß, auf der anderen Seite, wenn man sich teilen kann, dann teilt man sich halt, lässt die eine Hälfte fressen und die andere reißt weiter und dann bin ich ja immer noch ich. Naja, ihr seht schon, also Bakterien, es ist eine super spannende, super geheimnisvolle Welt, weil vieles noch nicht entschlüsselt ist. Aber hier in der Natur, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, der Sauerstoff in der Atmosphäre, der Regen, der an Land fällt, die Photosynthese, die in den kleinen Blättchen gemacht wird und damit das ganze tierische Leben, was an Pflanzen hängt, alles das hängt von Bakterien ab. Ohne das würde es das alles nicht geben. Und deswegen haben sie, kleinen Kerlchen, verdient, mal ein bisschen freundlicher betrachtet zu werden. Und deswegen habe ich mein Buch auch genannt, Bakterien, die heimlichen Helden. Gibt es jetzt überall im Buchhandel. Würde mich freuen, wenn ihr Spaß am Nachlesen habt. Und ansonsten vielen Dank fürs Mitkommen in den Wald zu der Welt der Allerkleinsten. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt es in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen, bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.